und hier zusammen Gottesdienst feiern können. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr vor Erwachsenen gepredigt, hauptsächlich in letzter Zeit immer eher vor anspruchsvolleren Hörern, nämlich vor Kindern. Die sind ja wesentlich kritischer. Ich hoffe, ihr seid mir so ein bisschen sympathischer. Irgendwie, ihr lasst euch, wenn es euch irgendwie langweilt, nicht sofort anmerken, wie das bei Kindern der Fall ist. Und folgt bei den Gedanken, die ich heute hier mit euch teilen möchte, da halt auch mit. Ja, damit das gute Werk gelingen möge, möchte ich auch nochmal ganz gerne zu Anfang, dass wir nochmal alle miteinander nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass du heute all das, was auf deinem Herzen ist, was dir wichtig ist, dass das auch bei uns jetzt groß und wichtig wird. Und du kannst all das tun und lassen, was du willst in unserer Runde. Ja, und ich bitte dich darum, dass du hilfst jetzt beim Predigen, dass du hilfst beim Zuhören. Amen. Eine Sache, die wir Christen ja gern und auch häufig und regelmäßig gerne machen, ist ja unter anderem, dass wir ganz gerne Predigten hören. Und ich denke, das ist auch gut und richtig so, dass wir viele Predigten hören, denn die Bibel sagt uns ja, dass der Glaube aus der Predigt kommt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Im Römerbrief. Das heißt also, die Predigt ist quasi so das Bindeglied dazwischen. Der Glaube kommt letztendlich aus dem Wort Gottes. Und die Predigt ist so eine wichtige Funktion oder ein wichtiger Weg, wie wir uns halt auch dem Wort Gottes aussetzen und uns halt auch von dieser lebensverändernden Kraft halt dann auch beeinflussen lassen. Und Predigten zu hören, machen wir relativ häufig. Ist jemand hier, der 25 ist? Zufällig gerade? Jemand? Jawohl. Jetzt habe ich mir mal überlegt, so mathematisch, wenn du jetzt beispielsweise heute noch kein Christ wärst, aber heute ein Christ werden würdest und du würdest sagen, jawohl, ich will mein Leben Jesus geben und ich werde von Neuem geboren und zähle mich ab sofort auch zu irgendeiner Ortsgemeinde, gehe da regelmäßig hin und höre mir Predigten an, dann würdest du vielleicht jede Woche eine Predigt hören, manchmal hättest du vielleicht auch den Gottesdienst geschwänzt, weil du keine Lust hattest oder krank warst, vielleicht gehst du auch in Urlaub und besuchst dann aber zum Ausgleich auch vielleicht wieder irgendwie ein Festival, Freakstock oder sonst wo, wo du dann vielleicht die 3-4 Predigten reinziehst oder hörst dir auch mal eine Predigtkase an, ein gutes Buch wird gelesen und dann kommst du vielleicht so auf 50 Predigten pro Jahr. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass jede Predigt im Schnitt vielleicht 30 Minuten lang ist und du vielleicht noch 50 Jahre vor dir hast, hättest du an deinem 75. Geburtstag, könntest du auf eine Predigthistorie von 75.000 Minuten gehörter Predigt zurückblicken. Und ich glaube, das allein, diese 75.000 Minuten sind ja schon mal Grund, vielleicht auch genug, mal darüber nachzudenken, wie sollten wir eigentlich eine Predigt hören? Wie können wir vielleicht diese von Gott gesetzten Zeitpunkte wirklich so das meiste da rausholen, so diese Zeitpunkte auskaufen und das meiste daraus machen, dass uns das meiste von diesem Segen Gottes auch uns nicht durch die Finger geht, sondern dass wir das meiste rausziehen können. Ja, genau, wie wir eigentlich Predigten hören. Eine Sache, das hatten, ist natürlich jetzt kein also das, was ich jetzt hier sagen will, hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber so ein paar Dinge, so ein paar Gedanken sind mir dabei eingefallen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass wir manchmal denken, wenn ein sehr populäres Predigtthema aufs Tableau kommt und du vielleicht auch schon ein versierter Predigthörer bist und auch schon viele Predigten gehört hast und dann kommt im Gottesdienst die Bergpredigt. Und dann ist so der ein oder andere, der sich dann schon denkt, oh nein, nicht wieder die Bergpredigt. Habe ich doch schon so häufig gehört. Oder der verlorene Sohn, eines der Predigt-Top-Themen. Und dann denkt sich vielleicht der ein oder andere, oh nein, da habe ich schon mindestens ein Dutzend Predigten drüber gehört und vielleicht sogar Musical gesehen und ein Buch drüber gelesen und ein Gedicht und ein paar Lieder dazu gehört und eine Bildbetrachtung. Kenne ich doch schon. Kenne ich alles in- und auswendig. Ja, mal gucken, was er jetzt da noch draußen macht, ja, und aber eigentlich, ja, das ist doch, kenne ich alles, naja, vielleicht ist noch so eine Detailinformation, wo ich denke, ach, das hat er ganz nett gebracht, oder auch noch einen Karlauer, den man in der Geschichte so verpacken kann, aber man lehnt sich so innerlich so ein bisschen zurück. Und vielleicht sagst du, ist dir vielleicht noch nie so gegangen, dann will ich noch ein Beispiel bringen, vielleicht kannst du da sagen, ja doch, das habe ich auch schon mal gedacht. Heiligabend. Du hast dir vielleicht vorgenommen, auch gehst in eine schöne Kirche, ein festlicher Gottesdienst, voll besucht, ein Pfarrer holt seine Bibel raus mit dem Goldschnitt und mit glitzernden Augen sagt er, jetzt lese ich euch die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vor. Und ich meine, du hättest es ja wissen müssen, aber dann kommt dir vielleicht auch so, ja klar, Weihnachtsgeschichte. Du kannst es fast mitsprechen, ja, dass Quirinius Stadthalter in Syrien war. Man weiß nichts über Quirinius, außer dass er Stadthalter in Syrien war, aber das weiß man. Und du kennst die Weihnachtsgeschichte und du hast sie schon vielleicht aus allen möglichen Perspektiven gehört und du denkst dir, ach nee, jetzt wieder, ja klar. Ich habe sie schon aus der Perspektive Gottes des Vaters gehört, aus der Perspektive von Jesus, von Maria, von Josef, von den Hirten, von den Sterndeutern, von Herodes, von dem Ochsen, von dem Esel, aus den Mäusen und den Enten, wobei ja manche gar nicht dabei waren laut der Bibel, und von dem Hotelier, der sie nicht angenommen hat, und du kennst alles. Und wenn man sich dann vielleicht bei so einer Predigt so ein bisschen eher zurücklegt und guckt, mal gucken, wie das bringt. Und danach so, oh, heute war langweilig, ne? War nicht so witzig wie sonst. Oder, ah, da hat er eigentlich ganz gut gemacht, das war raffiniert, so. Die Beispiele, hat alles gut gepasst, oder da hat er mal den Faden verloren, ist mir genau aufgefallen, hast gesehen, da war er unsicher. Oder man guckt sich das vielleicht auch eher an, wie derjenige halt predigt. Ja, da ist er eigentlich gut gelaufen, ja. Und auch die Pose am Ende, die war eigentlich auch ganz gut. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von dir, Prediger. Nein, aber so wie Heidi Klum hier bei Germany's Next Topmodel, wo man dann eher so ein bisschen wie die Jury da sitzt und sagt so, ja, das war gut, das war schlecht. Ja, und genau, aber gerade bei so bekannten Themen. Und ich denke, das ist irgendwie in einer gewissen Weise normal. Dass es ja wichtig ist, wenn wir Predigten hören, dass es da auch um Informationen geht. Und Informationen leben davon, dass sie neu sind, dass wir sie noch nicht kennen. Weil keiner kauft ja auch eine Zeitung, die schon ein paar Wochen alt ist. Und das ist sicher ein Aspekt des Predigthörens, dass man etwas Neues lernt. Jetzt glaube ich aber nicht, dass das so der einzige Aspekt ist. Zwar muss ich sagen, wirst du auch, wenn du sicher ein alter Christenhase bist und du vielleicht auch schon mehrfach die Bibel durchgelesen hast, immer noch auch, wenn du nicht ganz resistent bist gegen den Geist Gottes, wird Gott dir immer Dinge zeigen, wo du meinst, hey, da habe ich da all die Jahre drüber weggelesen, das habe ich ja noch nie so gesehen. Oder Zusammenhänge, die klar werden und die du vorher nie so gesehen hast. Aber trotzdem ist es ja so, dass man halt einige Geschichten kennt. Höre ich immer unter anderem auch bei den im Kindergottesdienst auch öfters dann, kenne ich die Geschichte, kenne ich doch schon, ja? Kennen wir doch schon. Und dann muss man sich immer so beeilen, so ganz schnell reden, damit die Pointe nicht vorweggenommen wird. Aber ich glaube, diese Information ist nicht der einzige Punkt, warum ihr Predigten hört. Eine Bibelstelle aus dem Buch Josua, da steht nämlich, das ist eine Weisung an Josua, der ja der Nachfolger ist von Mose, also der religiöse und auch politische Führer des Volkes. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Als Josua lebte, war die Bibel noch wesentlich dünner. Es gab weder das Neue Testament, es gab weder die prophetischen Bücher, es gab auch die Psalmen nicht und Chronik und Könige und Esra. Es gab eigentlich wirklich nur die 5 Bücher Mose. Sprich, wenn er also das Tag und Nacht betrachten sollte, wenn er es eh nicht schon auch auswendig konnte, wurde er jetzt nochmal aufgefordert, zieh es dir trotzdem immer und immer und immer wieder rein. Da kann es ja nicht darum gegangen sein, dass er so chronisch vergesslich war, dass er immer wieder die Informationen auffrischen musste, sondern es muss dann noch um was anderes gegangen sein. Und ich glaube, dass es verschiedene Ebenen gibt, die Gott bei uns ansprechen möchte. Und Christsein heißt ja, Beziehung zu Gott zu haben. Eine Beziehung lebt ja maßgeblich davon, dass man miteinander redet. Und auch die Beziehung zu unserem Gott lebt davon, dass wir ja die Beziehung pflegen, dass wir mit ihm reden. Und Predigt ist ja so einer der Momente, wo Gott zu uns reden möchte. Jetzt, in diesem Moment, wo er zu dir reden möchte. Aber Kommunikation ist gar nicht so ganz einfach. Kommunikation ist schwierig. Und es gibt so verschiedene auch Modelle, um zu erklären, warum ist das so schwierig? Was passiert eigentlich bei Kommunikation? Und was läuft vielleicht auch manchmal schief? Und ein relativ bekanntes Erklärungsmodell, der ein oder andere Sozialpädagoge wird das sicher kennen. Kleinen Moment.
ist der weiße Punkt. Nein, ist der... Ups, das war noch ein Fehlversuch. Ist ein Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun, heißt er, glaube ich. Und der hat etwas aufgestellt, nämlich eine Theorie, dass Kommunikation immer so funktioniert auf vier Ebenen, die vier Ebenen der Kommunikation oder die vier Ohren der Kommunikation. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Die erste Ebene einer Kommunikation ist die Sachebene. Da geht es um Fakten, da geht es um Daten, da geht es um sachliche Informationen. Bei aber jedem Gespräch, alles was ich jetzt sage, geht es auch ein Stück um Selbstoffenbarung. Ob ich das jetzt bewusst tue oder unbewusst tue, ob ich mich jetzt bewusst irgendwo darstelle oder auch unbewusst irgendwas von mir preisgebe, merkt man ja doch, wenn jemand etwas sagt, wie ist der drauf? Ist der fröhlich? Ist er traurig? Was erzählt er so? Wie erzählt er das so? Dann gibt es eine Beziehungsebene, auf der Kommunikation stattfindet. Wenn ich etwas sage zum Müll, wenn wir uns unterhalten, dann kommt ja auch immer so ein bisschen in dem Gespräch auch immer rüber, wie stehen wir eigentlich miteinander? Ja, was wenn der Müll mir was sagt, was hält er von mir? Oder was hält er hier von unserer Freundschaft, von unserer Gemeinschaft? Die vierte Ebene ist der Appell. Jeder, der was sagt, möchte ja auch meistens irgendetwas damit bewirken. Nicht immer, aber manchmal. Wenn jemand einen Witz erzählt, dann ist das der Appell zum Lachen. Nein, aber oder möchte, dass ja grundsätzlich irgendwo du vielleicht etwas tust oder dass du etwas lässt. Und das kann ganz offenbar so passieren, indem dich jemand etwas bittet oder halt auch so ein bisschen manipulativ, wo das so ein bisschen versteckt ist, der Appell, aber der ist doch meistens irgendwo auch drin. Natürlich immer in einer unterschiedlichen Gewichtung. Kennt ihr das Modell alle? Jetzt ja, okay. Also eben, um das nochmal ein bisschen griffiger auch zu machen, ein Beispiel, was hier der gute Friedemann Schulz von Thun auch mal bringt, ist der Satz, zwei Leute sitzen im Auto, an der roten Ampel, du kennst es ja, an der roten Ampel und dann, es ist rot. Und dann wird es grün und der Beifahrer sagt, es ist grün. Die Sachinformation ganz klar, die Ampel ist grün. Die Selbstoffenbarung könnte sein, ich bin eilig oder ich bin auch ganz schön gereizt. Die Beziehungsebene könnte sein, ach, du fährst ja schrecklich, du bist ein schrecklicher Autofahrer. Ich bin gereizt, hier überhaupt mitgefahren zu sein, du bist total lahmarschig, du Penntüte. Und der Appell könnte natürlich sein, drück aufs Gas. Und jetzt ist das so, dass das natürlich nicht immer nur bei dem ist, der etwas sagt, sondern dass derjenige, der das dann hört, auch diese vier Ebenen hat. Man kann auch sagen, der hat so vier Ohren eigentlich. Auf der Sachebene hört derjenige, der zuhört, beurteilt. Auf der Sachebene, ist das wahr, was da gesagt wird, oder ist das unwahr? Ist das wichtig oder unwichtig? Ist das komplett ausreichend, was er da gesagt hat, oder müsste man das eigentlich ergänzen? Bei der Selbstoffenbarung, da hören wir, was sagt derjenige über sich selber? Was kommen da so für Ich-Botschaften? Wie geht's ihm? Wie wirkt er? Auf der Beziehungsebene hören wir, was sagt er denn über mich? Mag er mich? Oder schaut er auf mich herab? Welche Aussagen werden also über uns beide vielleicht auch getroffen? Und was will er von mir? Und dass das manchmal unheimlich in die Hose geht, auch wenn ihr das Beispiel vielleicht alle kennt, auf jeden Fall da dieses so wissende Kichern hat mir das so diesen Eindruck beschert. Das geht ja manchmal in die Hose. Das ganz bekannte Beispiel ist, jetzt kommen Mann und Frau, ganz klischee-mäßig, also ich bin nicht frauenfeindlich, aber weil es einfach so passt, ich sag's jetzt trotzdem mal. Mann und Frau sitzen am Mittagstisch, Frau hat gekocht. Beide löffeln ihre Suppe und der Mann sagt plötzlich, da ist ja etwas Grünes in der Suppe. Er meint Folgendes, die Sachebene, etwas Grünes ist in der Suppe. Die Selbstoffenbarung, ich weiß nicht, was es ist. Die Beziehungsebene, aber du weißt sicher, was es ist. Und der Appell ist, bitte sag mir, was es ist. Das meint also der Mann. Die Frau hört aber jetzt Folgendes. Die Frau hört, er hat etwas Grünes in der Suppe entdeckt. Die Selbstoffenbarung, ihm schmeckt das Essen nicht. Die Beziehungsebene, er findet, dass ich eine schlechte Köchin bin.
der Appell, koch bitte immer